So, herzlich willkommen heute in dieser spannenden Folge. Wir sprechen heute mit unserem ersten Gast in diesem Podcast, mit Axel Voss. Und wir werden wahrscheinlich wahnsinnig interessante Einblicke bekommen zur Zukunft Europas, aber auch vielleicht Deutschlands. Wir werden sehen. Bis gleich.
In der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft passieren verwirrende Dinge, die Klarheit brauchen. Dan Bauer und Dr. Christoph Brüssel setzen die richtigen Personen und Themen an einen Tisch, um Perspektive zu schaffen.
Richtig, Dan. Wir sollten reden.
So, und da sind wir schon. Ich darf Axel Voss, unseren ersten Gast, ganz herzlich begrüßen. Hi, Axel.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke dir fürs Kommen und natürlich meinen Co-Moderator und geschätzten Freund Christoph Brüssel.
Ja, denn und darüber sollten wir reden.
Wir sollten reden, absolut. Wir haben auch Axel Voss heute mit im Boot. Wir kommen gleich zu ihm, aber Christoph, hol uns mal ganz kurz ab, worum soll es denn heute in unserer Folge eigentlich gehen?
Unser Leben ist immer digitaler. Also wir sind immer mehr digital in dem, was wir tun, und wir werden auch über die digitalen Möglichkeiten mehr und mehr bestimmt. Aber das bedeutet auch, unser Leben ist immer komplexer, interessanter, spannender und trotzdem komplexer. Und nicht immer blicken mehr alle durch oder drehen wir es um. Alle blicken nicht immer mehr durch. Aber
das stimmt, ja. Und deswegen haben wir unseren Perspektive-Podcast, ne, um da ein bisschen Perspektive reinzuliefern.
Die Perspektive. Richtig. Wir reden so viel über die künstliche Intelligenz seit Jahren, und erst seitdem es ChatGPT öffentlich in unserem Bewusstsein gibt, ist diese künstliche Intelligenz für viele gegenwärtig ein Spielzeug, aber auch als Werkzeug. Und trotzdem, es ist so komplex. Ist es echt oder ist es künstlich, was uns umgibt? Sind die Nachrichten, die wir bekommen, noch Nachrichten oder sind es eher Entertainment-Fakes? Oder ist es möglicherweise sogar gefährlich, das, was da kommt? Und jetzt haben wir Axel Voss bei uns eingeladen. Axel ist seit etwa 15 Jahren im Europäischen Parlament. Und wenn alles gut geht, bleibt er auch noch ein paar Jahre im Europäischen Parlament. Wir haben ja am 9. Juni Wahlen und seine Chancen sind extrem gut. Er hat sich profiliert in der Thematik der rechtlichen Angelegenheit, und das bedeutet natürlich vor allen Dingen auch im digitalen Bereich. Es war nicht immer lustig, Axel, sondern du hast ja auch teilweise in dem Willen, die Dinge gut zu machen, wirklich gut zu machen, und sie auch gut gemacht hast, hast du trotzdem viel Shitstorm ertragen müssen, aber auch persönliche Bedrohung bis hin zum Polizeischutz. Es ist mit der künstlichen Intelligenz jetzt, glaube ich, wirklich so, dass wir Regeln brauchen, und es gibt Regeln. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, was ihr im Europäischen Parlament gerade frisch aktuell mit dem AI Act als Regeln aufgestellt habt?
Ja, gerne. Gerade AI oder KI, künstliche Intelligenz, ist ja etwas, was in der Zukunft überall zu finden sein wird. Ich gehe davon aus, dass jede künftige digitale Entwicklung hier eigentlich auch immer KI mit an Bord hat. Und mit KI erschaffen wir natürlich jetzt etwas oder diese neue Technologie in dem Sinne, so neu ist sie ja eigentlich gar nicht mehr, aber erschaffen wir jetzt etwas, von dem wir als Menschen gar nicht mehr sagen können, was da immer so passiert. Deshalb hatten wir den Eindruck, und das ist mittlerweile eigentlich auch weltweit so, dass wir bestimmte Regeln brauchen, einen Rahmen dafür auch setzen. Und wir haben uns jetzt auf der europäischen Ebene darauf konzentriert, welche KI-Systeme wollen wir gar nicht sehen und welche KI-Systeme lösen zwar ein hohes Risiko für den Einzelnen oder für seine Rechte und vielleicht auch für die Umwelt und so aus, die wir nicht verbieten wollen, aber an die wir dann besondere Ansprüche stellen. Das sind unsere sogenannten Hochrisiko-KI-Systeme, die dann zum einen das System bestimmte Anforderungen hat, aber auch derjenige, der sie betreibt. Und da geht es dann zum Beispiel einfach mal, was wir immer unter Social Scoring verstehen, wie das in China betrieben wird, wenn man bei Rot über die Ampel läuft, dass das negative Auswirkungen sozusagen auf irgendwelche Vergünstigungen am Ende hat oder wenn man seine Rechnung zu spät bezahlt. Dieses KI-System wollen wir gar nicht. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich so etwas wie Schufa-Systeme, also Systeme, die Bonität eines jeden Bewerten durchaus noch zulassen, weil das ein guter Schritt oder eine gute Maßnahme in unserer Marktwirtschaft auch ist. Und wir wollen, auch wenn es um Gesichtserkennung geht, solche Systeme, die im Cockpit oder im Auto schon verarbeitet sind, wenn man auf die Augen guckt und die schließen sich so langsam, dass dieses System dann auch Alarm gibt, dass man eben nicht einschläft. Aber das muss man immer wieder abgrenzen zu den Systemen, die dann darüber hinausgehen. Und das sind immer nur sehr dünne Linien, die man da sozusagen fassen muss. Und darum geht es eigentlich, das auszuschließen. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch sehen, dass die eigentlich Bürokratie in diesem Zusammenhang nicht ausufert. Deshalb haben wir sogenannte Reallabore geschaffen, was wir auf der europäischen Ebene als Sandboxes sehen. Und die wollen wir als Hilfe verstanden wissen, insbesondere auch für kleine und mittelständische Unternehmen, die dort, wenn sie keine Daten haben, Daten zur Verfügung bekommen und wenn sie Daten haben, mit den Daten auch umgehen können, obwohl vielleicht manchmal eine Datenschutzgrundverordnung etwas anderes sagt, dann ist das ein beaufsichtigter Raum. Also so muss man sich das vorstellen, dass wir über verschiedene Anwendungen sprechen, natürlich auch im Kopf haben, dass es Anwendungen geben wird, die eine Demokratie, einen Rechtsstaat unterminieren können. Und wir das dann auch im Grunde sehen möchten, dass das abgesichert ist. Jetzt geht es natürlich los mit Deepfakes, was jetzt an Stimme, an Ausdruck, an Möglichkeiten bietet, wo man den jungen Menschen heute im Grunde zurufen muss, alles, was ihr seht oder hört, müsst ihr hinterfragen. Das ist nicht immer schön, das war in meiner Jugend anders natürlich, aber ich glaube, diese Kompetenz muss jeder heute entwickeln, um besser entscheiden zu können, dass es wahr oder dass es nicht wahr.
Absolut. Und eine der Gewissheiten, die wir hier schon mal geben können in diesem Podcast, ist, das ist der echte Axel Voss. Und das ist kein Deepfake und die Stimme ist auch echt.
Weißt du das?
Ich weiß das, ja, ich sehe ihn vor mir. Wobei, kann ich ja fast nicht einschätzen, ob das jetzt echt ist vor mir. Gell? Axel, ich will dich mal kurz fragen, weil jetzt hast du von der juristischen Seite, oder von, gar nicht mal der juristischen Seite, aber von der formaltechnischen Seite gesprochen. Wir in unserem Podcast haben ja auch so ein bisschen den Wunsch, eine Perspektive zu liefern, die man vielleicht so gar nicht kennt. Lass uns mal über den Job als Mensch Axel Voss dahinter quasi sprechen. Lass uns mal darüber sprechen. Ihr saßt ja da teilweise 22 Stunden.
War noch schlimmer, ja.
War auch noch schlimmer. Erzähl mal so ein bisschen, was hinter diesen Kulissen, also wirklich auch für dich als Person, ist ja ein irrer Aufwand. Ihr habt diesen AI-Act in kürzester Zeit durchgebracht, auch entwickelt. Ne? Das ist ja auch natürlich der Zeit und der Entwicklungsgeschwindigkeit dieser die Technologie geschuldet. Aber erzähl mal so ein bisschen hinter den Kulissen, wie gehst du damit um? Wie ist das für dich? Wie lang dauert sowas? Was musst du da an Kraft reinstecken? So das, was man eigentlich gar nicht so wirklich wahrnimmt da draußen.
Ja, also zunächst geht es ja immer erst einmal darum, dass jede Institution, also der Rat, die Kommission, die ja den Vorschlag bringt, und das Parlament sich eine eigene Position erarbeitet. Das heißt bei uns im Europäischen Parlament, dass wir eigentlich 7 politische Parteien auf einen Weg bringen müssen. Da ist hohe Kompromissbereitschaft gefragt und nicht alles, was man dort macht, gefällt einem auch. Man versucht aber dennoch, damit dieser ganze Prozess nicht blockiert wird, offen zu sein für diese Kompromisse, um dann mit dem Rat am Ende in den sogenannten Trilog zu gehen, wo also alle Institutionen beteiligt sind und der Rat in dem Fall eben nun nochmal Sonderwünsche hatte. Also die Kommission hatte was vorgelegt, da war aber dieses ganze generative KI oder die ganze generative KI noch gar nicht drin enthalten. Also ChatGPT und diese Large Language Model, die kamen alle erst während der Verhandlungsphase des Parlaments auf, während Kommission und Rat schon ein Ende gefunden hatten. Und wir dachten nun, das muss eben auch noch mit hinein. Da gab es dann die Widersprüche, Frankreich, Deutschland, Italien hatten am Ende noch einmal blockiert, weil sie gerade diese generative KI da gar nicht mit drin halten wollten. Wir hatten als Parlament aber gesagt, bitte, wenn diese Grundmodelle schon toxisch sind, dann kann es doch gar nicht anders sein, dass die aufgesetzten Modelle auch entsprechend toxisch sind. Deshalb brauchen wir da auch eine Regelung und auch im Hinblick auf die Anforderungen eine vernünftige Arbeitsteilung zwischen dem, der das Grundmodell entwickelt und der, der da etwas draufsetzt. Und das waren nachher so die strittigen Punkte, einmal generative KI und aber auch die Behandlung der biometrischen Daten, als auch die Frage, soll eigentlich die nationale Sicherheit hier mit hineingenommen werden oder nicht, oder Strafverfolgung etc., weil die ja auch KI durchaus verwenden könnten. Und das waren eigentlich diese drei großen Punkte, über die wir stundenlang dort gesessen haben, wo es immer dann neue Vorschläge kam und immer neue Diskussionen. Und das zog das Ganze sehr in die Länge. Die anderen Teile gingen eigentlich im Vergleich ganz gut. Na, und so saßen wir, wobei, du hast recht, vielleicht erstmal nur 22 Stunden, ja, aber nur, ja. Wir hatten dann nochmal wieder 14 Stunden Anschluss nach einem halben Tag Pause nochmal draufgesetzt. Ich glaube, es waren bislang die längsten Verhandlungen, die wir hier hatten. Das Schwierige ist eben, dass Frankreich oder auch Deutschland, aber hier in dem Fall auch Frankreich mit Mistral oder Deutschland mit Aleph Alpha, zum Teil zumindest mal Signale oder Vorschriften oder Vorstellungen geäußert hatten, die eigentlich sinnlos waren im Vergleich. Und das machte das natürlich sehr, sehr schwierig. Dann kommt irgendwann so eine Phase, dass man keinen Gesichtsverlust erleiden möchte. Und dann geht es darum, wie können wir die Kompromisse hinbekommen. So spielt sich das im Grunde ab. Und dann dauert es eben bei dem einen etwas länger und bei dem anderen etwas kürzer. Aber alleine im Parlament 7 unterschiedliche Vorstellungen schon unter einen Kompromiss zu bekommen. Und zwar immer bewusst, dass die Aufgabe mit einer KI-Gesetzgebung nicht einfach ist. Und dass wir aber alle das Gefühl hatten, wir müssen einen bestimmten Rahmen setzen. Und das war eigentlich der Wunsch und Wille, dass wir vorangehen, wo wir auch das Gefühl hatten, diese Angst, dass auf einmal die Macht der Entscheidung von dem Mensch auf die Maschine geht und sich das in der Bevölkerung, gerade bei uns hier so verbreitet, hat uns dann eben auch angetrieben zu sagen, wir brauchen einen Rahmen, damit uns das eben nicht völlig entgleitet.
Perspektive ist ja auch die Frage, ist jetzt dieser Rahmen geeignet, dass wir mehr Vertrauen haben können in die künstliche Intelligenz, und vor allen Dingen gehen wir mal von der künstlichen Intelligenz wieder weg zu den gebrauchsdigitalen Programmen. Können wir eigentlich uns in der Europäischen Union in die Perspektive begeben, dass wir auch entwickeln können, weitermachen können, dass für uns die digitale Zukunft offen steht?
Ja, Christoph, du sprichst da gerade die Balance an, die immer sehr, sehr schwierig nur zu finden ist. Also zum einen, ich glaube, was wir gut gemacht haben, wenn ich mal diese Seite beleuchten kann, ist den Einzelnen schützen. Wo ich persönlich finde, wo noch nicht der Ausgleich da ist, ist dann eben auch zu sagen, wir befördern auch die Innovation. Jetzt ist Europa, Deutschland sehr, sehr hinterherhängend, was die KI-Entwicklung als solche betrifft und die Anwendung betrifft. Und deshalb hätte es für meinen Geschmack eigentlich eine bessere Balance geben können. Das war mehrheitlich nicht zu machen. Wir haben, also das soll jetzt gar nicht zu negativ sein, aber ich will es zumindest mal benennen. Wir werden, weil wir sehr vage Formulierungen im Text haben, zur Rechtsunsicherheit zunächst einmal beitragen. Da kommt es auf das sogenannte KI-Office oder das Büro, was sich dann damit beschäftigt, an, dass die sehr schnell am Ende mit vernünftigen Interpretationen dieser Vorschriften rauskommen. Wir haben Bürokratie dort mit reingepackt, und das ist für kleine und mittelständische Unternehmen nicht ganz ohne. Auch da hoffe ich, dass wir im Nachhinein Erleichterungen für KMUs dann bekommen können. Und dann ist natürlich immer die Frage, also der Kosten. Und das wird eben durch die Anforderungen nicht so ganz ohne sein. Also das heißt mit anderen Worten, es geht jetzt im Nachhinein darum, wie können wir das Ganze mit Leben füllen, dass das pragmatisch wird, dass wir nur eine Interpretation dieser Vorschriften innerhalb der EU bekommen, dass es dort mit Rechtssicherheit einhergeht. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Wir hoffen, dass wir den Großteil bis zur Umsetzung dieser Vorschrift auch irgendwie erreicht haben. Das bedarf jetzt eines sehr flexiblen, einer flexiblen Verwaltung hier in dem Sinne der Kommission. Aber wenn man das jetzt nur so belassen würde, wie es ist, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer, aufgrund dieser genannten Punkte mit Rechtsunsicherheit, Kosten und auch Bürokratie. Deshalb muss da parallel aus meiner Sicht viel dazu gemacht werden, damit wir auch mithalten können am Ende.
Ja, Axel, wie siehst du es denn mit der Anwendung der KI? Jetzt mal rein in Deutschland als Beispiel. Wenn ich mir einen Staatsanwalt anschaue oder einen Richter, die haben unfassbar viel Papierkram zu durchwühlen. Also wirklich, ne, ich kenne Fotos von Schreibtischen. Es ist unfassbar. Und ja. Kannst du dir vorstellen, dass es KI-Lösungen gibt, die auch gesetzlich oder sagen wir mal ethisch oder moralisch vertretbar sind, die man dort einführen kann, damit man gerade auch das Rechtssystem oder generell die Verwaltung im Staat ein bisschen vereinfachen kann?
Also politisch war dieser Punkt denn auch gerade sehr umstritten gewesen. Nur nach meiner persönlichen Auffassung, aber das kriegt man leider immer nicht so vermittelt unbedingt, aber würde ich sagen, eine Balance zu schaffen, ist eigentlich wertvoll, das zu tun, zu sagen, dass man bei sogenannten Predictive Policing, also vorausschauende Polizei sozusagen, die Aktivitäten durchaus erlauben kann, aber bis zu einem gewissen Grad, wo man dann vielleicht in Rechte oder Entscheidungen für die Zukunft eingreift. Und genauso geht das auch bei anderen Strafverfolgungsbehörden. Man muss sich nur die Mühe machen, diese dünne Trennlinie zwischen Gut und Böse eigentlich hinzubekommen. Ich wäre immer bereit dazu, als Jurist jetzt als Hintergrund, liebt man das ja geradezu, irgendwie permanent auszubalancieren und die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme zu machen. Aber hier, diese Arbeit haben wir leider nicht gemacht. Ich hätte es mir gewünscht bei manchen Punkten, aber da fehlte dem einen irgendwie der Nerv und die anderen die Zeit. Aber eigentlich wäre das richtige Vorgehen.
Aber ihr seid noch dran. Die Perspektive ist, es wird weiter dran gearbeitet, ausgefeilt. Es gibt einen Prozess, der nicht zufällig ist, sondern der läuft.
Genau, also das ist jetzt nicht mehr im Sinne einer wirklichen Gesetzgebung, sondern eigentlich der Verwaltungsumsetzung. Und da werden jetzt diese Fragen näher beleuchtet. Wie können wir Innovation weiter fördern, auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen? Wie können wir Ausnahmen in der Umsetzung schaffen? Wie können wir die Interpretation einheitlich schaffen? Wie bringen wir jetzt Standards ran, die sozusagen für die Unternehmen auch eine Sicherheit bieten können, um ihre Verpflichtung zu erfüllen? Das muss jetzt alles gemacht werden, vielleicht mit dieser Überschrift: Jetzt müssen wir das Ganze mit Leben füllen.
Wenn wir jetzt kurz vor den Wahlen stehen, 9. Juni ist nicht mehr so weit weg, können wir den Leuten klar machen, Europäische Union ist was uns weiterbringt, was uns hilft, auch in diesem Segment? Oder muss man sich entschuldigen dafür, dass wir in der Europäischen Union auf einmal solche Regeln haben? Können wir begeistern für Europa auch auf dieser Basis?
Der Brüssel-Effekt, also, der von Herrn Brüssel gefragt wird, ist sehr, sehr schön.
Genau. Das ist in der Tat eine schöne Situation. Aber wir können das, also insbesondere was die Bevölkerung betrifft. Ich glaube, wenn wir eins auf europäischer Ebene gut können, dann ist es den Einzelnen schützen. Das machen wir eben leider für eine wirtschaftliche Entwicklung manchmal zu weitgehend. Und das ist das, worum es eben auch geht. Wir müssen ein gesundes Maß dort an den Tag legen, damit wir jetzt zum einen in digitalen Dingen nicht noch weiter abgehängt werden. Wir müssen ja eigentlich aufholen. Und zum anderen natürlich wird, weil wir jetzt zum einen viel digitale Gesetzgebung gehabt haben, weil wir aber auch viel zur Klimawandelbekämpfung gemacht haben, müssen wir jetzt auf der anderen Seite der Waage viel für die Wettbewerbsfähigkeit tun. Und das ist etwas, was die nächsten 5 Jahre im Vordergrund stehen sollte, weil es wirklich jetzt ans Eingemachte geht mit all diesen ganzen Situationen, die in der Welt gerade auf uns einstürzen.
Das heißt, du hast auch ein großes Interesse daran, dass auch gerade in Deutschland die Wirtschaft und die Gesellschaft nach vorne kommt, dass man nicht zu sehr Angst davor hat, weil ihr eben alles dafür getan habt, das auch zu regulieren, sinnvoll, und dass wir tatsächlich nach vorne blicken können und nicht unbedingt eingeschränkt.
Also das ist in der Tat etwas, wir müssen jetzt eine Aufbruchsstimmung auch hinbekommen, weil es eigentlich ums wirtschaftliche Überleben geht, auch ums digitale Überleben.
Ja, absolut.
Und Digitalisierung ist so, also auch so ein Wettbewerbsfaktor, weil wir ja sehen, dass wenn andere das machen, dann können die schneller, kostengünstiger, individueller produzieren. Und wenn wir es nicht machen würden, sind wir auf einmal very old-fashioned. Deshalb brauchen wir im Grunde diesen Anstoß. Und es gibt ja auch viele, die da sehr enthusiastisch rangehen. Die dürfen wir jetzt nur nicht verlieren oder zu sehr schocken mit all dem, sondern die müssen wir mitnehmen und dann versuchen, auf diesen Weg zu bringen. Wir sind kreativ in Europa. Wir haben auch super digitale Ideen. Leider haben wir es noch nicht geschafft und leider auch besonders in Deutschland nicht, Geschäftsmodelle draus zu machen, weil die dann immer wieder bei den Großen landen und das darf uns eigentlich nicht passieren.
Ich glaube, ich finde das super toll, Axel, wie du als Europaparlamentarier sehr gut verständlich, sehr praxisbezogen erklärst, darstellst, übrigens Kompliment, sehr gut strukturiert, das darzustellen. Die Stiftung Senat der Wirtschaft hat vor 4-5 Jahren bereits eine Publikation rausgebracht, digitale Zukunft braucht eine neue Kultur.
Richtig.
Als einer der Autoren und Herausgeber habe ich die Freude gehabt, es dir zu überreichen. Ich glaube, es hat gewirkt.
Ja, das hat es. Ja.
Schön. Ja, klasse. Axel, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst und auch so toll darüber berichtet hast. Christoph, herzlichen Dank, dass du heute auch dabei warst. An alle, die jetzt zugehört haben, herzlichen Dank und wir hoffen bis zur nächsten Folge.
Und danke, dann reden wir weiter.
Sehr gerne. Genau, sehr gerne.
Dankeschön. Tschüss.
Das war der Podcast Perspektive. Herzlichen Dank fürs Zuhören und vergessen Sie nicht zu abonnieren. Bis bald.